Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Es ist wieder Advent. Naja, es ist halt wieder mal Advent, wie jedes Jahr, wie schon so oft. Und es heißt ja, im Advent sagt man, Gott kommt. Aber kommt Gott wirklich? Ändert sich da wirklich was? Diese Frage ist uralt, ob sich da echt was ändert oder ob wir halt doch nur eine nette Tradition haben. Aber es lohnt sich da genauer hinzuschauen, dann werden wir merken, dass wir einen tieferen Blick bekommen auf das, was Gott tatsächlich unter uns tut. Und diesen Weg möchte ich mit Ihnen in dieser Predigt über einen Abschnitt aus dem Jesaja-Buch gehen. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Haben Sie das auch schon mal erlebt, liebe Gemeinde? Da kommen Sie raus aus der Haustür und da ist ein neues Parkverbotsschild vor der Tür. Steht drunter ab Montag und ein Zettel dran, am Montag beginnen hier Bauarbeiten. Okay, denken Sie. Und dann kommt der Montag und gar nichts beginnt. Die ganze Woche beginnt gar nichts, aber das Parkverbotszeichen ist da. Die ganzen nächsten 5 Wochen ist nichts passiert. Und natürlich denken sich die Leute dann, naja, dann macht dieses Parkverbotszeichen auch keinen Sinn und parken da einfach wieder hin, weil sie denken, passiert ja eh nichts. Und wissen Sie, wenn ich dann mal so da sitze und über den Advent nachdenke, dann denke ich, auweia, hoffentlich ist das mit dem Advent nicht so. Dass wir sagen, Advent heißt, Gott kommt, aber da passiert gar nichts. Wochenlang. Wir haben alle schon viele Advente erlebt und jedes Jahr gibt es einen. Und es ist ja irgendwie immer dasselbe. Gell? Die Frage ist, ist es doch nur eine schöne Tradition? Gott kommt und alles wird anders. Aber ich ahne es. Wir werden auch im neuen Jahr wieder Katastrophen erleben, vielleicht sogar persönliche Katastrophen. Wir werden auch im nächsten Jahr wieder an neuen Gräbern stehen. Ist das etwa so wie mit dem Parkverbotsschild? Das steht da halt da, aber es passiert nichts. Und wenn ich dieser Frage nachgehe, dann schaue ich ins Jesaja-Buch. Da gibt es das Kapitel 35 und da denke ich, da lohnt sich ein Blick hinein. Gut, dieses Kapitel beschreibt eine Situation, das war vor 2.500 Jahren. Da war es für das Volk Israel wirklich, wirklich schlecht. Die wurden von einem Nachbarvolk überfallen und Tausende von denen wurden dann deportiert ins Exil nach Babylon. Da mussten sie in einem Ghetto leben und zwar letztendlich waren es 40 Jahre. Überlegen Sie sich das mal. 40 Jahre im Exil, gezwungenermaßen, niemand durfte die Stadt verlassen. Und dann kam aber im Jahr 539 vor Christus die Erlösung. In dem Sinn, dass die Juden, die da gewohnt haben, im Exil die Erlaubnis bekommen haben, wieder nach Hause zu gehen. Das stelle ich mir wie eine ganz große Sache vor. Endlich durften die nach Hause. Da waren große prophetische Worte, die das angekündigt haben. Die Wirklichkeit sah aber, wenn wir den Historikern Glauben schenken, viel bescheidener aus. Aber ich lese Ihnen mal so eine richtig gewaltige Ankündigung vor, nämlich aus dem Kapitel 35 des Jesaja-Buches. Das ist eine große Ankündigung in 3 Strophen und das fängt an mit den Worten: Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest, ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Er selber kommt, er will euch befreien, er übt Vergeltung an euren Feinden. Naja, wenn wir das Wort Vergeltung hören, da ziehen wir schon das Genick ein. Das ist ein ungemütlicher Gedanke, war aber damals noch viel wichtiger als heute, nämlich die Aussicht, dass wenn man sich selber nicht mehr retten kann, nicht mehr helfen kann, dass wenigstens Gott die Leute bremst, die einem Schaden zufügen. In der Bibel, wenn da Vergeltung steht, in der Luther-Übersetzung steht sogar was von Rache, dann ist damit immer gemeint, es ist nicht Aufgabe von uns Menschen, es ist Aufgabe von Gott. Vergeltung ist Gott vorbehalten. Jesus hat es gesagt, Paulus hat es geschrieben, vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Aber so ist das hier gemeint, überlasst die Vergeltung Gott. Dann geht es weiter in der zweiten Strophe. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich durch die Steppe. Der glühende Sand verwandelt sich zum Teich und im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Wo jetzt Schakale ihr Lager haben, wird dann Schilf und Riedgras wachsen. Und Schilf und Riedgras, das braucht wirklich Gewässer um sich herum in der Wüste. Diese Vorstellung, dass Gott aus einem ausgemergelten, verdorrten, dürren Land aus glühendem Sand blühende Landschaften macht, mit Wasser und Pflanzen und allem, was dazugehört, da sagen die Theologen dazu, das ist ein heiliger Frühling. Und in dem Lied, das wir gerade gesungen haben, kommt das ja genauso drin. Die dritte Strophe des Lied, dieser Ankündigung. Eine feste Straße wird dort sein, den heiligen Weg wird man sie nennen. Das ist der Weg, auf dem die Vertriebenen, die jetzt zurückkommen, dann entlang gehen, wenn sie nach Jerusalem gehen, nach 40 Jahren Exil. Wer unrein ist, darf sie nicht betreten. Nur für das Volk des Herrn ist sie bestimmt. Selbst Unkundige finden den Weg, sie werden dort nicht irre gehen. Auf dieser Straße gibt's keine Löwen. Kein Raubtier ist auf ihm zu finden. Nur die geretteten Menschen gehen dort. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Das sind wahrlich gewaltige Worte. Gott verwandelt das dürre, ausgemergelte Land Israel in ein Paradies. Mit Wasser, mit Pflanzen, sogar mit Wasserpflanzen, die wirklich ganz feuchtes Klima brauchen. Ein heiliger Frühling für das Land Israel. Ich wünsche es allen, die dort wohnen. Und dann gibt es sogar eine besondere Straße für die Heimkehrer, die aus der Gefangenschaft zurückkommen, eine heilige Straße. Und die Menschen erfahren Heilung, innerlich und äußerlich. Also nicht mehr Sorgen und Seufzen, sondern Blinde sehen wieder, Taube hören wieder. Sehr beeindruckende Worte. Jetzt gibt es nur ein Problem. Das ist so nicht passiert. Wenn wir mal hören, was die Historiker sagen, dann merken wir, ja, es stimmt, 539 vor Christus kamen die Exulanten, die Leute aus dem Exil, zurück ins Heilige Land, das stimmt. Aber was sie dort vorgefunden haben, war nicht Jubel und ein blühendes Land, sondern ein Land, das nach 40 Jahren, da war der Überfall vorher, immer noch kaputt war. Eine Stadt, die nicht wieder richtig aufgebaut werden konnte. Die Leute vegetierten vor sich hin, jeder versuchte irgendwie durchzukommen. Da war keine Prachtstraße, da war kein grenzenloses Glück, überhaupt nicht. Die Ankündigung des Propheten ist nicht in Erfüllung gegangen. Und das gibt es eben auch in der Bibel, dass da eine Ankündigung steht, und die Leute damals haben vergeblich darauf gewartet. Und da denke ich wieder an den Advent, wo mir diese Zweifel kommen. Und ich denke, naja, das ist schon Pech. Gell? Also wenn schon eine solche prophetische Ankündigung nicht in Erfüllung geht für die Leute damals. Da heißt es doch in Vers 3, dort kommt euer Gott. Und dass Gott kommt, das ist doch der Gedanke von Advent. Hat nicht so ganz geklappt. Das kommt also schon im Alten Testament vor, dass eine Ankündigung eines Propheten so nicht eintritt. Also ändert sich doch nichts im Advent, kommt Gott doch nicht, doch eben halt nur Parkverbotsschilder und nichts passiert. Eine Frage, wenn ich schon so frage, dann muss eine Frage erlaubt sein. Nämlich die Frage, warum haben die Leute nämlich in den Jahrhunderten, in denen sie dazu Zeit gehabt hätten, diese Ankündigung, dieses prophetische Wort nicht aus der Bibel rausgeschmissen? Wenn sie doch wussten, das ist gar nicht so eingetreten. Warum haben sie das in der Bibel stehen lassen? Das muss mir mal einer erklären. Vielleicht, weil sie im Glauben doch mehr gesehen haben und mehr im Blick hatten, als der nüchterne Blick eines Historikers an Erkenntnissen bringt. Ich denke an eine Filmszene von einer Mutter mit ihrer kleinen Tochter. Da ist ein Unfall im Haus gewesen, die kleine Tochter ist durch eine Glastür durchgelaufen, alles zersplittert, ihr Gesicht war richtig zerschnitten dann. Und die Mutter kniet sich dann vor ihre Tochter hin und hält sie an der Schulter und schaut sie an, sieht dieses entstellte Gesicht und sagt zu ihrer Tochter, du bist wunderschön. Weil sie mehr gesehen hat als das, was man nur sieht an Schnitten und Narben im Gesicht. Weil sie mit Liebe geschaut hat, weil sie so die Kraft hatte, ihre Tochter zu trösten und ihr Hoffnung zu geben. Und deswegen denke ich, okay, vielleicht ist das letzte Wort noch gar nicht gesprochen. Da braucht man dann Geduld. Jedenfalls finde ich es gut, dass die Leute diese Sätze aus der Bibel, die ich vorhin vorgelesen habe, die so nicht eingetroffen sind, nicht aus der Bibel rausgeworfen haben. Denn es hat sich alles verändert mit Jesus. 500 Jahre, nachdem der Prophet diese Worte aufgeschrieben hat, 500 Jahre danach hat sich was verändert. Und einer der ersten, der das überhaupt gemerkt hat, war Johannes der Täufer. Der war ja auch so eine prophetische Gestalt, ein großer Prediger, der den Leuten gesagt hat, ändert euer Leben, tut Buße, eine neue Zeit hat begonnen. Und der von Jesus gesagt hat, das ist das Lamm Gottes, das ist der Retter, den Gott versprochen hat, das ist der Messias. So hat Johannes von Jesus geredet. Johannes hat im Ernstfall kein Blatt vor den Mund genommen. Der hat den Leuten seine Meinung gesagt. Der hat auch den Herrschenden ihre Meinung gesagt. Das ist ihm schlecht bekommen. Er wurde dann ins Gefängnis geworfen, weil er sich kritisch geäußert hat. Und wir alle wissen, aus diesem Gefängnis ist er nicht mehr lebend rausgekommen. Und dann saß er in diesem Gefängnis und dachte, also Jesus ist doch der versprochene Retter, oder nicht? Aber jetzt, seit Jesus da ist, ist noch alles viel schlimmer als vorher. Und dann kamen ihm wohl diese tiefen Zweifel, dass er sich gefragt hat, ist Jesus wirklich der versprochene Retter? Und er hat, weil er selber nicht raus durfte aus dem Gefängnis, seinen Jüngern den Auftrag gegeben, geht zu Jesus und fragt ihn, bist du es, der da kommen soll? Vielleicht kennen Sie das, was der Johannes erlebt hat, dass einem alles klar scheint und unser Glaube stark ist und dann zerrinnt einem doch alles zwischen den Fingern und man verliert diese Sicherheit, die man bisher gehabt hat. Diese Sicherheit und fragt sich, Jesus, bist du es wirklich? Gott, bist du wirklich da? Und dann lässt Jesus dem Johannes durch die Jünger auf dem Rückweg wieder was Seltsames ausrichten. Sieh doch mal hin, mach mal die Augen auf, was siehst du? Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Das hat Jesus dem Johannes ausrichten lassen. Moment mal, das klingt doch so wie diese Sätze aus dem Jesaja-Buch. Vers 5. Die Blinden können wieder sehen und die Tauben wieder hören. Der Gelähmte springt wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. So klingt das doch richtig. Jesus hatte genau diese Zeilen aus dem Jesaja-Buch im Kopf, als er Johannes seine Antwort gegeben hat. Diese etwas seltsame, geheimnisvolle Antwort. Und das muss man sich mal klar machen, was das bedeutet. Da ist Johannes im Gefängnis, Johannes der Täufer, völlig am Boden zerstört, er ist verzweifelt, der ist total verunsichert, weil er alles auf eine Karte gesetzt hat, nämlich auf Jesus, und jetzt überhaupt nicht mehr weiß und sich fragt, bin ich denn so daneben gelegen? Ist denn alles umsonst? Und stellen Sie sich mal vor, Jesus antwortet dem Johannes mit Worten, von denen damals alle gewusst haben, dass sie 500 Jahre lang nicht in Erfüllung gegangen sind. Das macht Jesus. Seit 500 Jahren Funkstille. Aber das kannst du doch knicken, da ändert sich doch nichts. So geht Jesus mit Johannes um? Ja, genau so. Und sehen Sie, das ist der Impuls für uns heute. 500 Jahre lang hatten diese Worte aus dem Jesaja-Buch immer den Makel, dass sie nicht eingetreten sind und die Leute wussten das. Aber jetzt kommt Jesus und lässt eben diese Sätze dem Johannes ausrichten und sagt ihm, aber jetzt ist es anders, denn jetzt sage ich diese Worte zu dir. Ich, Jesus, bin da. Hast du schon aufgegeben? Hast du dich schon mit deiner Situation abgefunden? Hast du gedacht, da geht gar nichts mehr? Gott muss irgendwie andere Pläne mit mir haben. Ich muss zufrieden sein und bescheiden sein. Hast du dich an deine Enttäuschung gewöhnt? Dann mach die Augen auf und sieh, ich, Jesus, bin da. So lässt Jesus den Johannes wissen, was da läuft. Ja, Gott kommt anders, als du gedacht hast. Er kommt nicht gewaltig, kommt nicht mit ebnet in der Wüste eine Bahn für den, der da gewaltig kommt. Gott kommt nicht mit Donnerschlag, aber er kommt. Sieh doch mal hin. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören und Leute, die aufgegeben haben, hören die gute Nachricht. Du hörst jetzt die gute Nachricht. Jesus hat diese jahrhundertenalte Worte aus dem Jesaja-Buch auf ganz neue Weise wieder lebendig gemacht. Gott kommt oft anders zu uns, als wir es denken, aber er kommt. Und dann machen wir die Augen auf und blicken uns um und sehen plötzlich diese alte Frau, die so Angst gehabt hat vor diesem Advent, weil es der erste Advent ist, den sie alleine feiern muss. Und dann spürt sie doch, wie sie getröstet wird und merkt, da sind Menschen für mich da. Mach die Augen auf und schau dich um. Und dann siehst du vielleicht dieses junge Paar, das völlig am Ende war, weil er nämlich einen Seitensprung gemacht hat. Und nicht nur einen. Und jetzt sehe ich, die zwei raufen sich wieder zusammen. Ganz mühsamer, steiniger Weg, aber da wächst wieder ganz langsam Vertrauen und die zwei sehen wieder eine gemeinsame Hoffnung für sich. Schau dich doch mal um und dann siehst du die Frau, die mit ihrem Nachbarn nicht klarkommt und alles, was sie in den letzten Jahren versucht hat, an Friedenszeichen oder Schritten auf ihn zu, hat alles nicht funktioniert, weil er alles abgeblockt hat. Und jetzt bekommt sie trotzdem den Impuls zu sagen, und ich versuche es jetzt wieder. Ich gehe auf ihn zu. Schau dich um. Und dann siehst du vielleicht den Mann, der an sich selber zweifelt und nur das Schlechte an sich selber sieht, aber dann doch spürt,
wie neues Selbstvertrauen in ihm wächst. Sieh dich um und dann siehst du vielleicht diese Frau, diese junge Frau, die im Dauerstress ist. Kinder, Beruf, Engagement, alle wollen was von ihr. Und doch findet sie eine Insel für eine Ruhepause und kann neu aufatmen. Und das hätte sie nicht gedacht. Bevor wir sagen, da kommt nichts mehr, da passiert nichts, Gott macht nichts, sagen uns diese Zeilen aus dem Jesaja-Buch, mach die Augen auf, schau dich mal um. Gott ist schon am Werk, der tut was, rings um dich herum geschieht es, du musst es sehen. Wie heißt es im Jesaja-Buch? Mach die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest, ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst, hier kommt euer Gott. Das ist Advent. Das sind Worte, denen Jesus einen ganz neuen Sinn gegeben hat. Und diese Worte, Jesus damals zum Johannes gesagt, aber heute sagt er sie zu uns. Amen.